SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. Es war der letzte Koalitionsausschuss in diesem Jahr, der gestern noch bis spät tagte, bei dem einige Weichen für das kommende Jahr gestellt werden sollten. So will die schwarz-rote Regierungskoalition mehr Tempo beim Ausbau der Infrastruktur. Das ist einer der Punkte, auf die sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Abend geeinigt haben. Kanzler Merz hat heute früh gesagt, Engpässe zu beseitigen sei zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt worden. Geplant seien dabei auch Abstriche beim Naturschutz, erklärte der Bundeskanzler.
Wir schützen natürlich auch die Natur und die Umwelt. Sie kennen das Dilemma zwischen Naturschutz und der Notwendigkeit, die Infrastruktur zu erneuern. Unsere Antwort darauf, Naturschutz bleibt wichtig, aber er kann jetzt nicht mehr durch endlose Verfahren dringend notwendige Maßnahmen blockieren. Wir balancieren dieses Problem nun aus, indem wir Möglichkeiten zum Ausgleich und Ersatz schaffen.
Und das heißt, Projekte wie Elektrifizierung von Bahnstrecken bis hin zum Ausbau von Lkw-Parkplätzen sollen schneller umgesetzt werden. Auch bei den Bemühungen, die Krankenkassenbeiträge zu stabilisieren, gibt es offenbar erste Fortschritte. Arbeitsministerin Baas sagte nach Beratungen des Koalitionsausschusses, man sei mit den Ländern in Vorverhandlungen auf einem guten Weg. Trotz des geplanten Sparpakets der Bundesregierung ist die Erhöhung der Krankenkassenzusatzbeiträge nach Ansicht des GKV-Spitzenverbandes unvermeidlich. Zum Jahresende gibt es noch viel zu tun in vielen Bereichen. Es sind gerade entscheidende Tage, auch für die Sicherheit in Europa und die Zukunft der Ukraine. Das Land wird täglich mit russischen Drohnen und Raketenangriffen übersät. Ein Frieden oder auch nur ein Waffenstillstand scheinen in immer weiterer Ferne. Immerhin, es wird gesprochen über die Ukraine. Auch heute, wenn Bundeskanzler Merz NATO-Generalsekretär Rutte in Berlin empfängt, während sich in Moskau gleichzeitig Außenminister Lavrov mit Vertretern von Staaten trifft, die Russland unterstützen und die USA sich nicht mehr wirklich klar positionieren. Die Lage werde zusehends brisanter, sagte die Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen und Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas, Susanne Schattenberg im SWR.
Gerade wenn eben Trump offenbar zunehmend die Geduld verliert, diesen Ukraine-Krieg zu beenden und immer wahrscheinlicher wird, dass er sich vollkommen zurückzieht. Die Europäer müssen gewappnet sein, hier vollkommen einzuspringen, weil letztlich die Ukraine ihr ureigenstes Interesse ist. Also mit der Ukraine steht und fällt Europa. Also hier ist dringender Handlungsbedarf und momentan sehen wir leider eigentlich nur einen Abwehrkampf und einen Feuerwehreinsatz sozusagen der Europäer, diesen 28-Punkte-Plan zu verhindern beziehungsweise das Schlimmste noch abzuwenden.
Sagt die Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Uni Bremen und Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas, Susanne Schattenberg. Bei der Verleihung des Friedensnobelpreises gestern konnte sie noch nicht dabei sein. Dann aber kam die venezolanische Oppositionspolitikerin Maria Corina Machado doch nach Oslo. Heute Vormittag äußerte sie sich in einer Pressekonferenz mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre. Jana Sinram berichtet.
Sie habe große Hoffnung, dass Venezuela eines Tages frei sein werde, sagte Machado bei der Pressekonferenz. Sie sei überzeugt, dass die Welt von den Erfahrungen in ihrem Heimatland lernen könne. Ohne Freiheit sei Demokratie nicht möglich. Machado war in der vergangenen Nacht in Oslo angekommen und hatte dort zunächst ihre Familie getroffen, zum ersten Mal seit 2 Jahren. Dies sei einer der spirituellsten Momente in ihrem Leben gewesen, meinte die 58-Jährige. Sie hoffe, dass sie eines Tages erzählen könne, wie genau ihr die Ausreise aus ihrem Heimatland gelungen sei. Im Augenblick könne sie dies nicht, um niemanden zu gefährden.
Kinderrechte sind Menschenrechte. Doch keines der 16 Bundesländer in Deutschland setzt sie so umfassend um, wie sie die Vereinten Nationen vor über 30 Jahren beschlossen haben. Das steht in einem Bericht des Deutschen Kinderhilfswerks. Im Vergleich liegen Baden-Württemberg und Bayern demnach im Durchschnitt. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und das Saarland liegen dagegen darunter. Verglichen wurden zum Beispiel die Ausgaben der Länder und Kommunen für Kindertagesbetreuung, wie viele Kinderärzte es gibt und inwieweit Kinder politisch mitbestimmen können. Und damit zum Sport. Denn das ist es auch, das sogenannte Hochrisikospiel. Der VfB empfängt heute Abend in der Europa League Maccabi Tel Aviv. In der Vergangenheit hatte es bei Spielen mit Tel Aviv antisemitische Übergriffe und Ausschreitungen gegeben, weshalb laut des baden-württembergischen Innenministers Strobel schon zahlreiche Polizisten im Einsatz sind.
Wir wollen friedliche und freundliche Gastgeber in Stuttgart sein. Und wir werden alles dafür tun, dass dieses Fußballspiel ein friedliches Spiel ist, dass der Fußball im Mittelpunkt stehen kann.
Das aber heißt auch, dass Besucher der Stuttgarter Innenstadt sich auf Verkehrsbehinderungen und größere Polizeipräsenz einstellen müssen. Auch der Luftraum rund um das Stadion bleibt teilweise gesperrt und wird von der Polizei mit Hubschraubern überwacht. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr.
Fokus Südwest.
Die Zukunft der insolventen medizinischen Versorgungszentren in Friedrichshafen und Tettnang ist gesichert. Die Gläubiger haben zugestimmt, dass die Einrichtungen im Bodenseekreis künftig von der Oberschwabenklinik geführt werden. Torben Langwald berichtet.
Mit dem neuen Jahr beginnt der Neustart für die medizinischen Versorgungszentren in Tettnang und Friedrichshafen unter der Leitung der Oberschwabenklinik. Die arbeitet derzeit nach eigenen Angaben ein Konzept für die Standorte und die rund 70 Mitarbeitenden aus. Sie hat aber schon versichert, dass es die bisherigen Leistungen weitgehend auch weitergeben soll. Wie es vom Insolvenzverwalter hieß, hatten rückläufige Patientenzahlen das Geschäft der Versorgungszentren ins Wanken gebracht. Von der jetzigen Lösung sollen die Gläubiger nun mehr profitieren als üblich. So würden sie deutlich mehr Geld ihrer offenen Forderung zurückerhalten als in anderen Verfahren.
Integration in Rheinland-Pfalz aktiv mitgestalten. Neustadt, Frankenthal und Landau bekommen dafür zum Jahresstart einen Integrationsmanager oder eine Managerin. Die Städte nehmen dann laut dem rheinland-pfälzischen Integrationsministerium an einem Förderprogramm des Landes teil. Theresa Lienen.
Das Förderprogramm soll Kommunen bei der Integrationsarbeit helfen. Dabei geht es vor allem darum, die vielen unterschiedlichen Angebote für zugewanderte Menschen in den Verwaltungen und Vereinen, Schulen und etwa Jobcentern zu vernetzen und ehrenamtliche und freie Träger einzubinden. Dafür stellen die Kommunen eigene Integrationsmanagerinnen und Manager ein. Das Land fördert die teilnehmenden Kommunen jeweils mit bis zu 80.000 Euro im Jahr. Ziel ist es, landesweit einheitliche Standards zu schaffen und Strukturen zu stärken. Der Landkreis Germersheim hat seit diesem Jahr ein kommunales Integrationsmanagement.
Wenn heute Abend in London die Darts-Weltmeisterschaft beginnt, ist Rheinland-Pfalz sozusagen mit dabei. Zum zweiten Mal tritt der Mainzer Dartspieler Nico Springer mit an. Im September schon hatte der 25-Jährige seinen ersten Titel auf der European Tour gewonnen und freut sich jetzt auf die Dart-Weltmeisterschaft.
Generell gehe ich natürlich mit einem positiven Gefühl in die zweite WM. Letztes Jahr war schon unfassbar toll. Ja, ich will es dieses Jahr ein bisschen besser machen. Ich kenne jetzt auch so ein bisschen die Abläufe. Beim ersten Mal ist halt alles komplett neu und ja, unbekannt. Und jetzt kann ich mich so ein bisschen drauf einstellen.
Neben dem Mainzer Nico Springer sind noch insgesamt 11 weitere deutsche Spieler bei der Dart-Weltmeisterschaft in London.
Und dann war da noch.
Miracoli ist fertig.
Lecker, toll, Miracoli.
Die Soße duftet.
Fruchtige Tomaten und würzige Kräuter.
Und obendrauf?
Parmesello.
Heute ist Miracoli-Tag.
Oh nein, auch wenn Pasta mit Tomatensoße in deutschen Küchen erst mit Miracoli so richtig heimisch wurde, an dieses Halbfertiggericht hat die UNESCO sicher nicht gedacht. Aber an die italienische Küche. Die ist nämlich aufgenommen worden als immaterielles Kulturerbe. Und selbstverständlich gehören Pizza, Pasta und Risotto unbedingt dazu, aber eben auch tausende weitere andere Gerichte aus den verschiedenen Regionen Italiens, von Ossobuco über Parmigiana bis zum Tiramisu. Vor allem aber geht es um die Kultur des Essens, die Rituale des Kochens, ohne die in Italien auch im Alltag keine Mahlzeit überhaupt denkbar wäre. Essen ist Gemeinschaft, Verbundenheit und ja, auch Freude. Und die ist mit den italienischen Migranten ja auch bei uns und weltweit so ein bisschen angekommen. Oder, wie es Italiens Ministerpräsidenten Giorgia Meloni ausgedrückt hat, heute feiern wir einen Erfolg, der Italien gehört, aber die gesamte Menschheit bereichert. Und noch eine gute Nachricht. Das Schweizer Jodeln, Sie erinnern sich, wir haben das am Montag an dieser Stelle vorgestellt, ist seit heute auch immaterielles Kulturerbe.
Hey! Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.